Willkommen auch noch an die Zuschauer zu Hause, die hatte ich vorhin ganz vergessen, also schön, dass auch ihr dabei seid. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen mit der theologischen Perspektive darauf, auf dieses ganze Thema widmen und was Gott tatsächlich so über Gerechtigkeit sagt und denkt. Gerechtigkeit ist ja, finde ich, manchmal auch so ein bisschen ein sehr schwerwiegender Begriff. Also da schwingt so viel mit, irgendwie so sehr viel Ehrenhaftes, sehr viel Tugend. Wann habt ihr denn das letzte Mal den Begriff Gerechtigkeit in den Mund genommen? Oder über Gerechtigkeit gesprochen? Und wann haltet ihr etwas für gerecht? Wenn alles gleich verteilt ist, alle genau das Gleiche haben? Oder wenn jemand für eine Strafe eben für eine Tat bestraft wird, ist das gerecht? Wenn wir in den Duden schauen, nicht auf die einfache Definition, sondern online haben die so schöne Word Clouds, dann sehen wir da folgendes Bild. Das sind Begriffe, die laut dem Duden in unserer deutschen Sprache mit Gerechtigkeit sehr viel assoziiert werden und gebraucht werden. Es gibt etwas wie Recht, Gleichheit, global, historisch, Barmherzigkeit, Siegen, spät ist da drin, widerfahren, kämpfen, herstellen. Und oben rechts sehen wir auch, dass göttlich drin steckt. Das fand ich schön, dass das auch im Duden drin steht. Denn Gerechtigkeit ist wirklich etwas, was Gott sehr, sehr wichtig ist und auch schon immer wichtig war. Und ich nehme euch heute mit in einen Text, der 2500 Jahre alt ist. Wir gehen in die kleinen Propheten rein, zu Micha und Amos. Und diese kleinen Propheten, das waren nicht unbedingt so die Stimmungskanonen und die allerbeliebtesten Menschen damals. Die haben Sachen gesehen und von Gott gehört, die eben falsch laufen, wo es Missstände gibt, wo es Ungerechtigkeiten gibt. Und das haben sie öffentlich ausgesprochen und angeprangert. Vielleicht so ein bisschen wie so im vergangenen Jahr Herr Drosten oder Herr Lauterbach, die öffentlich auch sehr viel angeprangert haben. Also nicht unbedingt die beliebtesten Menschen in der Bevölkerung. Aber sie hatten eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Wenn wir in das Buch Micha gucken, wenn ihr das nachher zu Hause mal machen wollt, die ersten zwei Kapitel sind sehr spannend. Da kommt Gott eben, kündigt an, dass er auf die Welt kommt, um Gericht zu sprechen. Und da geht es richtig ab. Da ist die Rede von zerschmelzenden Bergen, von aufreißenden Tälern, von herabstürzenden Sternen. Also da ist, wenn man das liest, klingt wirklich nach Weltuntergang. Und man merkt, da passiert also etwas im Volk gerade, was Gott sehr gegen den Strich geht und sehr gegen seinen Charakter ist. Ja, jetzt ist die Frage, was hat das Volk damals also so falsch gemacht, dass er mit aufreißenden Tälern und zerschmelzenden Bergen eben droht? Wir können uns fragen, haben sie irgendwie ihren Opferdienst nicht richtig gemacht oder haben sie ihren Zehnten nicht richtig gegeben? Was könnte es sein? Gott sagt in Amos Folgendes: Ich hasse und ich verwerfe eure Feste. Eure Feiern kann ich nicht riechen, eure Brandopfer sind mir zuwider, eure Speisopfer gefallen mir nicht, eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder, euer Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Ja, wusste mal gar nicht, dass es so einen Vers gibt in der Bibel. Ne? Es sind sehr, sehr direkte Worte von Gott. Und er prangert hier halt eins besonders an, dass es eine Diskrepanz gibt. Eine Diskrepanz zwischen dem Sabbat und dem, was die anderen sechs Tage passiert. Also die Leute haben schon noch, die haben ihre Opfer alle gebracht, wie sie bringen sollten und sie haben gesungen und Worship gemacht und haben gebetet und so. Das haben sie alles anscheinend getan, aber Gott wollte das nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr riechen, weil halt eben der Rest des Lebens außerhalb von dem Hafen spielen und dem Opfer bringen gar nicht dazu gepasst hat. Er sagt dann in Micha, ihr solltet eigentlich die sein, die das Recht kennen. Aber ihr hasst das Gute und ihr liebt das Arge. Aber sie hassen das Gute und lieben das Arge. Sie schinden ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fressen das Fleisch meines Volkes. Ein zweiter Vers, ein Kapitel vorher, lautet: Weh denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht dazu haben. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und nehmen ihnen ihr Eigentum weg. Ja, klingt gar nicht 2500 Jahre alt, oder? Also vorhin haben wir noch gehört, dass Landraub ein aktuelles Problem ist. Dass vielen Frauen in afrikanischen Ländern widerfährt. Sowas prangert Gott hier auch an, dass die Menschen eben ungerecht leben, dass vor allem die Mächtigen im Volk, die vielleicht weniger Macht haben, ausnutzen und unterdrücken und eben nicht nach dem leben, wie Gott sich das wünscht. Das sagt Micha also dem Volk auch so sehr direkt, und das hört man natürlich nicht gerne, solche harten Worte, die einem wirklich den Spiegel vorhalten und sagen, so geht's überhaupt nicht, wie ihr euch verhaltet. Was denkt ihr jetzt? Hat das Volk darauf reagiert? Vielleicht sahen die Gesichter so aus. Ein bisschen überrascht, schockiert, auch so ein bisschen vielleicht vorwurfsvoll dann Gott gegenüber, eben so, ja, was willst du denn eigentlich? Und das sagen sie auch tatsächlich so. Sie sagen in Micha 6, womit soll ich denn vor den Herrn treten, diesen so großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm denn bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich etwa einjährige Rinder als Opfer auf seinem Altar verbrennen? Oder kann ich Gott damit erfreuen, dass ich ihm Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl bringe? Sie stellen also so ein bisschen rhetorische, so herausfordernde Fragen, und in denen so mitschwingt, als sei es ja unmöglich, das überhaupt zu schaffen, was Gott von ihnen verlangt. Also muss ich da Tausende Rinder jetzt irgendwie opfern oder so? Also sie sind so ein bisschen, tun sie so, als wäre das eigentlich unmöglich. Wenn wir dann weiter gucken, gibt Gott ihnen aber, so wie er ja ist, auch dann eine Antwort darauf, auf ihre Fragen und auf ihr Wundern. Und die ist eigentlich relativ simpel. Gott sagt nämlich: Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Drei einfache Punkte. Also wir merken auch, Gott hat ein gutes Predigerseminar besucht und weiß, drei Punkte können sich die Leute merken, mehr wird zu viel. Also halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung zu deinem Gott. Wenn wir in diese Verse ein bisschen genauer reingucken, dann wird es wirklich interessant, was das Thema Recht und Gerechtigkeit anbetrifft. Denn dieses Recht, was da steht, bedeutet im Hebräischen Mishpat. Und heutzutage, wenn wir sagen, dass sich jemand ans Recht hält oder gerecht lebt, dann ist das sowas von, okay, der oder diejenige tut nichts Verbotenes. Also ich halte mich ans Recht, das heißt, ich übertrete keine Gesetze und ich füge niemandem irgendwie Schaden zu oder so. Ist so ein bisschen was, hat so was Passives. Mishpat damals hatte aber was sehr Aktives. Und zwar bedeutete es eine herstellende Gerechtigkeit, ein herstellendes Recht. Das heißt, die Leute sollten wirklich aktiv sich dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit passiert. Sollten wirklich gucken, wo übertreten denn andere Leute vielleicht die Gesetze und wo nutzen andere Menschen die Schwächeren aus und unterdrücken sie. Und was kann ich dann vielleicht dagegen tun, dass das nicht mehr passiert? Denn die Gerechtigkeit einer Gesellschaft misst sich nicht daran, ob sich alle an die Gesetze halten, sondern an der Frage, wie gerecht mit den Schwächsten umgegangen wird. Nochmal, die Gerechtigkeit einer Gesellschaft misst sich nicht daran, ob sich alle an die Gesetze halten, sondern an der Frage, wie gerecht mit den Schwächsten umgegangen wird. Gott ist also Gerechtigkeit wichtig und dass wir uns als seine Kinder auch dafür einsetzen. Und das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch die Bibel. Das sehen wir schon etwas früher, an früherer Stelle, bei der Erwählung von Abraham, wo Gott sagt, ich selbst habe ihn dazu auserwählt, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so zu leben lehrt, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Das finde ich super interessant, dass da nicht steht, sie so lehren, wie es mir zu leben, wie es mir gefällt. Sie sollen sich einmal die Woche versammeln und Harfe spielen oder sie sollen mir ihren Zehnten geben oder so. Nein, da steht als erstes, sie sollen das Recht achten und sie sollen Gerechtigkeit üben. Dazu sind wir wirklich berufen. Und auch Jesus hat das schon getan, finde ich. Wenn wir uns angucken, wie er gelebt und gehandelt hat, hatte er auch ein Auge und ein Herz für Menschen, die unterdrückt werden, die ausgestoßen werden, die ungerecht behandelt werden. Wenn wir an die sogenannte Ehebrecherin denken, da hat er sich für sie eingesetzt, hat sich selbst in eine gefährliche Situation gebracht, um sie zu schützen. Oder die Frau, die Samariterin am Brunnen, da hat er sich eingesetzt, die auch sehr ungerecht vom Volk behandelt wurde. Also auch in Jesus sehen wir, dass er wirklich geguckt hat, wo werden Leute nicht gerecht behandelt und wie kann ich mich dafür einsetzen. Der zweite Punkt, sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Klingt für uns als Menschen, die irgendwie das Konzept der Nächstenliebe kennen, jetzt auch nicht so schwer eigentlich. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen aufblühen können, dass sie in Freiheit leben, dass sie ihre Potenziale entfalten können und dass wir vielleicht dabei helfen. Und das ist also nicht nur so eine Art Humanismus, also sei nett zu allen Menschen, sondern auch da ist es wieder für uns mehr. Es ist wirklich ein sehr aktives Einsetzen dafür zu gucken, geht es den Menschen wirklich gut in meinem Umfeld? Und wie kann ich mich einsetzen, dass sie auch von anderen eben menschlich behandelt werden und eben nicht ungerecht und dass ihnen nicht ihre Freiheit und ihre Würde genommen wird, wie es eben 40 Millionen Menschen erleben, sondern dass sie menschlich behandelt werden. Und dann ist da noch der letzte Punkt. Lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Da habe ich jetzt eine Frage hier. Wer ist denn verheiratet? Da sind so einige. Wer ist denn schon 10 Jahre oder länger verheiratet? Okay. Wer ist 20 Jahre oder länger verheiratet? 30. 40. Haben wir auch noch. 50. Das noch nicht. Oh, doch, da hinten sehe ich einen. Ach, sehr schön. Wie viele Jahre sind es genau? 53 Jahre. Sehr schön. Ja, genau. Ja. Also ob sie jetzt 53 Jahre verheiratet sind oder vielleicht auch erst seit 3, spielt nicht so die Rolle. Vielleicht kennt man das aus der Ehe, dass man sich ja sehr gut kennenlernt, man wird eins und man lernt auch immer mehr kennen, wie der Partner oder die Partnerin tickt und denkt und fühlt und vielleicht auch über Dinge im Alltag, auch über kleine Dinge entscheiden würde. Und manchmal gibt es dann Situationen, wo man vielleicht so eine kleine Entscheidung treffen muss für beide. Und man muss gar nicht erst mit dem anderen sprechen. Man weiß schon genau, wie er oder sie darüber denken und fühlen würde und kann darauf reagieren oder antworten, ohne dass ich mich nochmal irgendwie absprechen muss. Sollte man nicht zu oft ausprobieren, kann auch schwierig werden, wenn man die Kommunikation zu sehr einstellt. Aber an der einen oder anderen Stelle geht das bestimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Analogie zu dem, was Gott hiermit meint. Dass wir einfach Gott, wenn wir in steter Verbindung mit ihm bleiben, immer besser kennenlernen, immer mehr wissen, wie er über Dinge denkt, wie er über Dinge fühlt und dass auch wir, wenn wir dann im Alltag sind und in Situationen hineinkommen, wo wir jetzt entscheiden müssen, wie wir uns verhalten, haben wir nicht immer die Zeit, erstmal uns noch hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen oder noch ein Stoßgebet zu sprechen. Aber wir lernen ja trotzdem immer besser kennen, wie er in uns wirkt und wie er in dieser Situation vielleicht auch handeln würde und wie wir dann handeln können. Und das passt auch zu diesem Thema der Gerechtigkeit, weil wir natürlich, um uns aktiv für Gerechtigkeit einzusetzen, hilft es enorm, immer mehr zu denken und zu fühlen wie Gott. Und das braucht auch natürlich Rituale, ne? Also wir kommen ja auch irgendwie sonntags hier hin, um Gott zu feiern und zu ehren und aber auch was von ihm zu erfahren. Wir haben vielleicht Hausgruppen, wir treffen uns in Gebetsgruppen, wir lesen die Bibel. Und es gibt noch so Rituale, die man auch noch speziell jetzt mit Blick auf unser heutiges Thema irgendwie integrieren könnte, auch hier in die Gemeinde. Und zwar haben wir tatsächlich jedes Jahr einen ganzen Sonntag für Gerechtigkeit. Den haben wir jetzt heute hier schon irgendwie im Juli. Den feiern aber im Oktober alle Gemeinden oder viele Gemeinden weltweit. Das ist zum Tag des europäischen Menschenhandels bei uns. Aber da gibt es ganz, ganz viele Gemeinden in der Welt, die im Oktober nochmal einen Sonntag für Freiheit und für Gerechtigkeit feiern. Wäre vielleicht eine Überlegung, als Gemeinde zu sagen, da melden wir uns an, da kann man sich noch anmelden. Ihr kriegt dann ganz viel Material. Und dann haben wir jedes Jahr, werden wir so ein bisschen an diesen Blick erinnert. Ich möchte euch aber gleichzeitig dazu ermutigen, zu beten für Gerechtigkeit in unserer Welt. Vielleicht für unseren Einsatz zu beten. Die Angestellten von IJM sind alles Christen und Christinnen. Also wir sind eine christliche Organisation im Herzen. Ihr könnt natürlich auch gucken in eurem Alltag, wie ist so mein Konsumverhalten. Das ist immer ein spannendes Thema, wenn es um Ungerechtigkeit, um moderne Sklaverei geht, weil wir durch unser Konsumverhalten sehr, sehr viel dazu beitragen, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Ihr könnt aber auch jetzt an einer Stelle aktiv werden, das sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar haben wir eine Petition gestartet, weil eben sehr viele Kinder ungerecht behandelt werden, sehr viele Kinder ausgenutzt und ausgebeutet werden. Und das passiert zunehmend über die letzten Jahre und das wurde nochmal katapultiert, wirklich so durch diese Corona-Pandemie, übers Internet. Das heißt wirklich, dass Kinder nicht nur vor Ort in Bordellen oder so ausgebeutet werden, sondern dass es jetzt tatsächlich auch immer mehr passiert, dass Kinder in Philippinen als Beispiel vor der Kamera misshandelt und missbraucht werden und sich das Menschen übers Internet angucken. Man hat hier in Deutschland auch die Fälle gehört, in Bergstadtbach und ich glaube Münster war es, wo so Pädophilenringe aufgedeckt wurden. Das ist wirklich ein Problem, was immer größer wird. Und wo wir festgestellt haben, dass es da auch in unseren deutschen Gesetzbüchern einfach noch Lücken gibt. Weil dieser Missbrauch von Kindern, vor allem übers Internet, da gar nicht richtig drin verankert ist. Und es sind sehr wohl sitzen Täter. Ja, es sind eigentlich nur Täter, an dieser Stelle braucht man nicht gendern. Es sind nämlich wirklich, Studien sagen eigentlich zu 100% Männer, die so, sich so etwas angucken über das Internet, sitzen auch hier ganz viel in Deutschland und tragen aktiv über ihren Chat, über ihren Stream dazu bei, dass diese Kinder misshandelt werden. Und das ist noch nicht in unserem Gesetz so verankert und das wollen wir eben ändern. Auf der nächsten Folie gibt es einen QR-Code. Das heißt, jetzt könnt ihr einmal kurz aktiv werden und entweder mit eurem Handy den QR-Code scannen oder, wenn das nicht funktioniert von eurem Platz aus, ist daneben auch so ein kurzer Link, den eingeben. Und dann solltet ihr das jetzt hier nicht ad hoc unterschreiben natürlich, aber dann könnt ihr euer Handy wieder wegpacken, aber dann habt ihr zumindest den Link offen und könnt euch das in Ruhe zu Hause durchlesen, worum es da wirklich geht und dann, wenn ihr mögt, die Petition unterschreiben. Ja, das ist oder wäre schon mal ein erster kleiner Schritt, um aktiv teilzunehmen daran, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Ich bin gleich beim Ende. Ja, also es kann auch manchmal einfach überwältigend sein, dieses Thema. Es ist halt wirklich sehr emotional, was man da so sieht und liest. Auch die Zahlen, wenn man sich die eben anguckt, sind irgendwie schockierend. Und da kann man eben den Eindruck gewinnen, da kann ich ja jetzt hier aus Bielefeld heraus eben gar nicht so viel machen. Ich glaube, ihr habt schon viel heute gehört. Die Möglichkeiten der Partizipation sind wirklich vielfältig. Da ist vielleicht für jeden was dabei, wie man sich einbringen kann. Und ich möchte euch auch noch mit auf den Weg geben, das hat meine Vorrednerin auch schon gesagt, dass da auch kleine Dinge eben helfen. Und es gibt ja dieses Sprichwort, dass wenn man denkt, dass kleine Dinge keinen großen Unterschied machen können, dann habt ihr noch nie mit einer Mücke zusammen die Nacht im Zimmer verbracht. Also auch kleine Dinge können wirklich Änderungen bewirken. Ja, also in diesem Sinne, geht mit Gott und werdet Mensch. Geht in stetiger Verbindung zu eurem Gott. Seht, was er sieht. Lacht, wo Gott lacht. Weint, wo Gott weint. Und vor allem kämpft, wo er kämpft. Amen.